sitzen bleiben.
Die DIPF-Elternsprechstunde rund um Schule, Bildung und Wissenschaft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sitzen bleiben, dem DIPF-Eltern-Podcast. Mein Name ist Martina Himmer. Diesmal wollen wir über politische Bildung in der Schule sprechen. Ein sehr aktuelles Thema, denn wir leben in Zeiten des Umbruchs, gesellschaftlich wie auch politisch. Die Konfrontation mit Kriegen, mit Verschwörungstheorien, mit Hetze im Netz und auch rechtspopulistischem Gedankengut, all das kann bei SchülerInnen Ängste auslösen, das Gefühl von Hilflosigkeit, von nicht gehört werden. Doch wie kann man das Vertrauen der Jugendlichen in unsere Demokratie stärken? Da muss man in die Schule schauen, denn die Schule ist schließlich der Ort, an dem die jungen Menschen den größten Teil ihres Alltags verbringen. Und hier ist politische Bildung gefragt. Wie diese Kinder und Jugendliche dabei unterstützen kann, sich in unserem demokratischen System zurechtzufinden und Kompetenzen für politisches Handeln zu erwerben, das möchten wir mit Raffaela Schlicht-Schmelzle besprechen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Lehr- und Lernqualität in Bildungseinrichtungen hier am DIPF und forscht zum Beispiel zu den Themen soziale Bildungsungleichheit, Global Citizenship Education und eben auch zur politischen Bildung. Hallo Frau Schlicht-Schmelzle, schön, dass Sie da sind.
Hallo und danke für die Einladung.
Sehr gerne. Politische Bildung ist auf den ersten Blick ein eher sperriger Begriff, unter dem sich vielleicht nicht jeder etwas vorstellen kann. Was ist denn politische Bildung überhaupt?
Ein sperriger Begriff ist es und auch ein komplexer Begriff, aber oft scheint es mir genau andersrum zu sein. Also viele Menschen haben eine ganz klare Vorstellung, was aus ihrer Sicht politische Bildung leisten sollte. Aber diese Vorstellungen gehen eben oft sehr stark auseinander. Eine einheitliche Definition zu finden und politische Bildung etwa von anderen Lernbereichen wie Ethik oder soziale, emotionale Entwicklung abzugrenzen, ist gerade auch im internationalen Vergleich schwierig. Mhm. Mathe-Curricula weltweit sind da sicherlich sehr deutlich einheitlicher. Und das liegt natürlich auch am wertebasierten Fundament in der politischen Bildung, das ja nicht so neutral ist, wie wir das zum Beispiel aus den Naturwissenschaften kennen. Und dieses subjektive Wertefundament sollten wir uns auch immer bewusst machen, wenn wir in der politischen Bildung arbeiten. In Bundesländern existiert nicht mal ein Schulfach politische Bildung. Stattdessen gibt es ganz unterschiedliche Fächer, die politische Bildungsorientierung haben. Aber eben die Namen und die Schwerpunkte, die unterscheiden sich auch innerhalb Deutschlands, je nach Bundesland. In Hessen heißt das dann zum Beispiel Politik und Wirtschaft. In Bayern Politik und Gesellschaft oder Wirtschaft und Recht. Mhm. Und in Berlin haben jüngere Jahrgänge Gesellschaftswissenschaften und dann ab der 7. Klasse tatsächlich ein Fach politische Bildung. Und schauen wir dann ins englischsprachige Ausland, da spricht man dann meistens von Civics oder Citizenship Education und überhaupt nicht von Political Education. Das würde man sogar eher als irgendwas Negatives oder gar Indoktrinierendes empfinden. Und diese unterschiedlichen Begriffe, die bringen natürlich auch unterschiedliche Nuancen in der Zielsetzung mit sich. Die International Education Association, die IEA, hat dennoch eine Definition von Civic und Citizenship Education entwickelt als die Vorbereitung junger Menschen auf ihre Rolle als Staatsbürger. Und diese Definition, die ist bewusst einfach gehalten und bildet deswegen auch eine Grundlage, die dann jeweils im jeweiligen Schulsystem mit Inhalten gefüllt werden muss. Die Frage ist dann immer, was brauchen junge Menschen in unserem politischen System, um ihre Bürger- und Bürgerinnenpflichten wahrzunehmen und die Rechte geltend zu machen? Hier kommt dann auch wieder das Wertefundament ins Spiel. Die Ziele politischer Bildung und orientieren sich immer auch im politischen System, in dem sie vermittelt werden. Trotz dieser Mehrdeutigkeit ist aber klar, politische Bildung oder Civics und Citizenship Education sind ein Kernauftrag der Schule. Mhm. Und zunächst auch ganz unabhängig davon, ob das in demokratischen oder nicht demokratischen politischen Systemen stattfindet. Wenn wir Schulgesetze weltweit vergleichen, finden wir jeweils einen Kernauftrag der Schule in der politischen Bildung. Und tatsächlich gibt es viele Hinweise darauf, dass die Erziehung zum Staatsbürger sogar eine treibende Kraft hinter der Errichtung öffentlicher Schulsysteme war. die sind ja etwa zeitgleich mit den modernen Nationalstaaten entstanden. Und diese neuen Staaten, die brauchten auch Bürger, die sich mit diesem neuen Staat identifizieren konnten. Und dafür war eben ein öffentliches Schulsystem ein guter Ort, um diese Bildung zum Bürger und zur Bürgerin in diesen modernen, neuen Nationalstaaten eben auch zu verwirklichen. Wie schon gesagt, hat das Ziel, also diese Erziehung zum Staatsbürger oder Bildung zum Staatsbürger, auch in den Schulgesetzen weltweit sehr hohen Stellenwert. Im hessischen Schulgesetz heißt es direkt in Paragraph 2, also sehr weit vorne mit hoher Priorität, die Schulen sollen die Schülerinnen und Schüler befähigen, die Grundrechte für sich und andere wirksam werden zu lassen. Das heißt, staatsbürgerliche Verantwortung zu übernehmen. Politische Bildung hat also gesetzlich festgeschriebene hohe Priorität in der Schule und das weltweit.
Mhm. Und was will man mit der politischen Bildung eigentlich erreichen?
Also wie ja schon gesagt, gibt es in der politischen Bildung kein so klar und einheitlich definiertes Lernziel wie in anderen Fächern. Selbst wenn wir in die Schulgesetze der Bundesländer schauen, gibt es unterschiedliche Nuancen in der Zielsetzung und in den Lerninhalten. Die International Education Association hat dennoch versucht, inhaltlich vergleichbare Lernziele in der politischen Bildung zu definieren und die dann auch messbar zu machen. Ganz allgemein hat man sich auf drei grundlegende Zielkategorien in der politischen Bildung geeinigt, nämlich einmal der Vermittlung von politischem Wissen, der Vermittlung zivilgesellschaftlicher Kompetenzen und die Wertevermittlung bzw. der Wertediskurs. Wenn wir an die Vermittlung politischen Wissens denken, da gehört da sicherlich drunter, dass wir das Wissen über unser politisches System erwerben, die Institutionen, wie funktioniert das Wahlsystem, welche Parteien gibt es, wie unterscheiden die sich, welche Rechte habe ich, welche Pflichten habe ich. Mhm. Bei Kleinkindern kann das zum Beispiel auch schon sein, dass wir ihnen beibringen, an wen sie sich in einer Notfallsituation wenden oder für was die Polizei zuständig ist. Das zweite Ziel, die Vermittlung von politischer oder zivilgesellschaftlicher Kompetenzen, beinhaltet dann sowas wie zu lernen, wie ich Einfluss nehmen kann, wie ich mich beteiligen kann am politischen Diskurs, Diskurskompetenzen zu erwerben, auch Normen des Konfliktaushandelns, aber auch ganz basale Fertigkeiten wie wählen zu gehen und auch wie wir mit Konflikten umgehen und diese auch aushalten können. Wenn wir Menschen beibringen, dass man eine Rettungsgasse bildet oder dass man Erste Hilfe leistet oder Kindern, wie man den Notruf wählt, dann ist das gesellschaftliche Kompetenzvermittlung. Ein Kompetenzbereich in den letzten Jahren ist immer wichtiger geworden und das sind die Medienkompetenzen und der Umgang mit neuen sozialen Medien. Medienkompetenzen waren schon immer ein wichtiger Teil dieser politischen Kompetenzvermittlung, aber haben durch diese neuen Medien sicherlich nochmal an Bedeutung gewonnen. Und die dritte Kategorie, die letzte, nämlich die Wertevermittlung, ist zugleich auch die am stärksten diskutierte. Die steht ja immer so ein bisschen im Verdacht, dass es da um Indoktrination, Beeinflussung geht, gerade in der Schule, wenn Lehrkräfte vielleicht eine sehr eindeutige politische Haltung haben, wird das dann häufiger auch mal kritisiert oder im Elternhaus vielleicht nicht so gerne gesehen. Daher muss es in der Demokratie auch eine Balance zum Wertediskurs geben. Einerseits kommt keine Gesellschaft ohne Wertevermittlung aus. Das müssen wir ganz klar sagen. Es gibt Werte, insbesondere die Grundwerte im Grundgesetz, über die diskutieren wir ja nicht mit jeder Generation neu. Menschenwürde, die Gleichberechtigung der Geschlechter und so weiter. Das sind so hart erkämpfte Werte, die wir ohne Wenn und Aber in allen Bildungseinrichtungen weitergeben. In einer demokratischen Gesellschaft muss aber immer auf Raum dafür sein, dass wir diese Werte in Frage stellen können und den Diskurs von Werten auch Raum geben, damit sie sich weiterentwickeln können. Hierfür muss in der Schule ein gewisser Raum zur Verfügung stehen und auch eine gewisse Offenheit. Ohne das wäre in der Bundesrepublik der letzten 80 Jahre keine Veränderung entstanden, wie zum Beispiel bezüglich der Rolle der Frau, dem Umgang mit Homosexualität, Umweltschutz und so weiter. Deshalb darf eigentlich in der politischen Bildung auch kein Tabu bestehen bezüglich der Meinung, die Schülerinnen und Schüler vertreten und diskutieren dürfen. Nur wenn diese offenen Räume bestehen, lernen junge Menschen, dass sie in einer Demokratie Gehör finden und ihre Meinung offen aussprechen können. Aber, das muss auch ganz klar sein, dass sie dafür auch Gegenwind bekommen können.
Jetzt ist politische Bildung ja auch untrennbar mit dem aktuellen politischen Geschehen in Deutschland und der Welt verbunden. könnte man zumindest so sehen. Nachkriegszeit, die 68er-Bewegung, die Wende, Globalisierung. Unterschiedliche Zeiten erfordern auch unterschiedliche Ansätze der politischen Bildung. Was sind denn heute die wichtigsten Anforderungen an die politische Bildung?
Ja, es ist in der Tat gerade ein sehr aktuelles Thema und viele Leute treibt politische Bildung um, gerade auch immer, wenn es starke gesellschaftliche Veränderungen gibt. Ich würde allerdings nicht ganz zustimmen, dass wir immer neue Ansätze in der politischen Bildung brauchen. Die schon genannten übergeordneten Bildungsziele, also Wissensvermittlung, Kompetenzvermittlung und Wertediskurs, Wertevermittlung, die bleiben ja immer gleich. Und die Methoden, wie wir an sie herangehen, ändern sich auch nicht stärker als in anderen didaktischen Bereichen. Was sich ändert, sind allerdings die Themen, an denen sich die Fragen der politischen Bildung entspannen. Und das macht sie natürlich sehr unberechenbar, auch vor allem für Lehrkräfte. Weil das Thema eben aber auch immer Konfliktpotenzial hat und die Bewertung eben nicht neutral ist. In der Nachkriegszeit musste ja erstmal eine neue Generation, die zuvor in einem furchtbaren autoritären Regime sozialisiert wurde und Werte wie Gehorsam, Vaterlandstreue, starke soziale Gruppenidentitäten vermittelt bekommen hat, politisch neu geprägt werden. Und dazu hat ja auch der Begriff Reedukation beigetragen, der damals von den Alliierten geprägt wurde und dessen Zusammenhang ja auch das DIPF gegründet wurde. Die Herausforderung war damals, dass dies unter anderem von einer Generation getragen werden musste, die zuvor die Lehren des Nationalismus und des Autoritarismus vertreten und gelehrt hat. Und aus diesem Konflikt ist ja dann die 68er-Generation entstanden. Man kann sagen, die Wende und die Wiedervereinigung haben zumindest in den neuen Bundesländern ähnliche Herausforderungen eines Regimewechsels hervorgebracht mit ganz neuen Anforderungen an die politische Bildung. Die Wertevermittlung hat sich ja dann sehr deutlich von dem im sozialistischen autoritären Regime unterschieden. Von so einem Regimewechsel sind wir ja aber heute noch weit entfernt. Heute sehen wir viele politische und soziale Konflikte, das stimmt. Diese gab es aber auch schon immer und die politische Bildung hat seit jeher die Aufgabe, diese Konflikte zu begleiten und zu adressieren. Eine große übergeordnete Veränderung sehe ich im Bereich der Medienkompetenzen. Kinder und auch Erwachsene sind ja wie in einem nie dagewesenen Ausmaß neuen Medien ausgesetzt. In der Zeit des Nationalsozialismus wissen wir, dass der neu entstandene Rundfunk als Propagandamaschinerie genutzt würde. Und diesen Einfluss, den empfinden wir heute geradezu als lächerlich im Vergleich zu dem, was wir heute mit neuen sozialen Medien sehen. Sowohl das Angebot und die Nutzung waren überschaubarer und in gewissem Maße auch noch regulierbar. Moderne soziale Medien bieten ein sehr viel höheres Maß an individueller Interaktion und ermöglichen auch eine Demokratisierung von Medien insofern, dass jeder und jede sein eigenes Medienimperium aufbauen kann. Als demokratisch gesinnter Mensch begrüße ich diese Möglichkeit des Meinungsaustauschs und der Meinungsäußerung und der Möglichkeit des ungefilterten gesellschaftlichen Einflusses von unten zunächst auch mal als etwas Positives. Die negativen Aspekte und gefährlichen Dynamiken, die daraus entstehen, die kennen wir allerdings auch alle. Was ich persönlich als falsch empfinde, ist an dieser Stelle den Reflex, die Gefahren ausschließlich durch Regulierungen dieser Medien einzudämmen. Weil Freiheit geht ja auch immer mit Verantwortung des Einzelnen einher. Und der bessere Weg ist aus meiner Sicht daher, wenn die politische Bildung das schafft, junge Menschen auf diese neuen Medien und den Umgang damit vorzubereiten und zu begleiten. Ich sehe hier auch bei den heutigen Jugendlichen schon Fortschritte. Ganz so naiv wie vor 10 Jahren nutzen wir vielleicht YouTube und TikTok nicht mehr. Allerdings sehe ich immer noch die Kapazitäten in der Schule für diese Art von Medienbildung, aber auch in der Elternarbeit zu dem Thema als deutlich ausbaufähig.
Jetzt haben wir über die sozialen Medien oder über den Umgang mit Medien als ein Fokus in der politischen Bildung gesprochen. Jetzt fällt mir noch was ein. Die Globalisierung, internationale Prozesse, sind die jetzt auch eine neue Herausforderung für die politische Bildung?
Ja, definitiv. Und das ist mir auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, das Sie da ansprechen. Die politische Bildung ist ja bisher immer auf den Rahmen des Nationalstaates ausgerichtet, in dem das jeweilige Schulsystem existiert. Wir bereiten Kinder immer noch in erster Linie auf ihre Rolle als Bürger und Bürgerinnen in Deutschland vor. Die Rolle der Nationalstaaten hat sich allerdings in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert. Wir sehen große globale Vernetzungen und wirtschaftliche Abhängigkeiten. Wir haben eine Klimakrise, die kein Land alleine lösen kann. Wir sehen immer stärker werdende Migration- und Flüchtlingskrisen. In der Europäischen Union gibt es eine starke ökonomische und politische Integration. All dies verlangt auch nach einer politischen Bildung, die diesem globalen Rahmen entspricht. Die Vereinten Nationen haben daher Global Citizenship Education als Nachhaltigkeitsziel definiert. Und demnach müssen meiner Meinung nach junge Menschen nicht nur lernen, wie sie sich im deutschen Schulsystem oder im deutschen System zurechtfinden, sondern wie die Weltgesellschaft funktioniert. Ganz wichtig ist aus meiner Sicht dabei auch, gerade auch in Deutschland, weil wir ein gegliedertes Schulsystem haben, dass diese global ausgerichtete politische Bildung nicht nur in Gymnasien unterrichtet wird und umgesetzt wird, sondern allen Schülern und Schülerinnen in allen Schulformen zugutekommt.
Gut, jetzt müssen die jungen Leute also auch erreicht werden, egal in welcher Schulform. Ja, und da ist natürlich klar die Schule ein guter Ort, denn dort verbringen die Jugendlichen eine große Zeit ihres Alltags. Wie ist denn die politische Bildung in den deutschen Schulen überhaupt organisiert?
Die Schule ist in der Tat ein ganz zentraler und wichtiger Ort für politische Bildung. In der Schule kommen ja alle Teile der Gesellschaft, von arm bis reich, von hochgebildet bis weniger gebildet, von Menschen, die seit vielen Generationen vor Ort verwurzelt sind, bis Menschen, die gerade neu nach Deutschland gekommen sind und auch Menschen mit ganz unterschiedlichen politischen Ansichten zusammen. Die Schule ist daher mehr als jeder andere Ort Barometer für gesellschaftlichen Wandel und Konfliktpotenzial. Es kommt häufig vor, dass Lehrkräfte uns schon Jahre, bevor wir gesellschaftliche Konflikte wahrnehmen, auf diese Herausforderungen hinweisen. Es muss aber immer klar sein, dass politische Bildung nicht nur im Politikunterricht stattfindet, sondern eine Metaaufgabe der gesamten Schulgemeinde ist. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass alle Teile der Schule sich über diesen Bildungsauftrag bewusst sind. Von der Biolehrerin über den Sprachenlehrer, die Rektorin bis hin zum Schulsekretär trägt jeder und jede in der Schule mit seiner Haltung und seinem Lehrverhalten zur politischen Bildung bei. Haltung ist wiederum ein sehr schwammiger Begriff, aber er wird in vielen qualitativen Evaluationsstudien, die wir mit der Bildungspraxis bisher gemacht haben, immer wieder angebracht. Ich kann zum Beispiel nicht im Politikunterricht vermitteln, wie wichtig es ist, sich in der sozialen Gemeinschaft zu engagieren, das Wort zu erheben und dass Partizipation in der Demokratie so wichtig ist, dann aber eine Schule im Top-Down-Modus führen und den Kindern und Jugendlichen jedes Mitspracherecht absprechen. Auch in schulischen Entscheidungsprozessen sind Schulleiter und Schulleiterinnen dann gefragt, Konzepte zu entwickeln, wie Schülerinnen und Schüler einbezogen werden können, wie sie in der Lage sind, ihre Meinung zu äußern und wie transparent Entscheidungsprozesse gemacht werden. Im Grunde muss sich jede Lehrkraft darüber im Klaren sein, ich bin nicht nur hier, um Matheunterricht zu machen oder Englisch zu unterrichten, sondern ich bereite hier Schüler auch auf ihre Aufgaben als Bürgerinnen und Bürger vor. Es gibt vor allem amerikanische Studien, die zeigen, dass politische Bildung besonders erfolgreich ist, wenn sie als überkurrikulares Lernziel wahrgenommen und praktiziert wird. In Deutschland haben wir ja eine sehr stark didaktisch geprägte Lehrkräfteausbildung und ich bin daher nicht so ganz sicher, ob die Mehrheit der Lehrkräfte sich ihrer Aufgabe in der politischen Bildung bewusst sind. Das ist aber sehr schwer zu erfassen, solange viele auch demokratisch und hochentwickelte Länder wie auch Deutschland zum Beispiel nicht an der International Civics and Citizenship Education Studie der IEL teilnehmen. Obwohl die politischen Bildungsziele ja in den Schulgesetzen so viel Priorität haben, werden sie kaum systematisch und systemübergreifend erfasst. Im Übrigen ist es für die politische Bildung laut verschiedenen internationalen Studien nicht unbedingt ausschlaggebend, ob sie an öffentlichen oder Schulen in freier Trägerschaft stattfindet. Diese Annahme hält sich ja mitunter doch sehr konsistent in Deutschland. Verschiedene Studien zeigen aber, dass Schulen in freier Trägerschaft oft sehr gute und partizipative Wege der politischen Bildung einschlagen und somit genauso wie öffentliche Schulen zu einer starken Zivilgesellschaft beitragen können.
Sie haben jetzt so die Rolle der Lehrkräfte betont. Schauen wir uns die vielleicht noch mal ein bisschen genauer an. Wie können denn Lehrkräfte einen guten politischen Unterricht gestalten?
Ja, für Lehrkräfte ist sicher immer noch der Bottelsbacher Konsens ein guter Anhaltspunkt für gute politische Bildung. Der Bottelsbacher Konsens wurde in den 1970er Jahren auf einer Tagung von Politikdidaktikern und Didaktikerinnen ganz unterschiedlicher politischer Couleur in Bottelsbach verabschiedet und gilt für viele bis heute als ein ganz wichtiger Anker in der deutschsprachigen politischen Bildung. Der Beutelsbacher Konsens setzt sich aus drei Qualitätskriterien politischer Bildung zusammen, nämlich einmal dem Überwältigungsverbot, dem Kontroversitätsgebot und der Schülerorientierung. Das Überwältigungsverbot bedeutet, dass eine Lehrkraft Schülern und Schülerinnen nicht von bestimmten Meinungen überzeugen oder sie gar dazu zwingen darf, beziehungsweise andere Meinungen abwerten darf. Das darf man allerdings wieder nicht mit einem ja häufig oft geforderten Neutralitätsgebot verwechseln. Eine Lehrkraft muss demnach nicht neutral sein. Das wäre auch völlig unnatürlich, aber sie muss Schülerinnen und Schüler ermuntern, ihre eigenen, auch kontroversen Meinungen zu teilen, um diese freie Meinungsäußerung auch zu schützen. Das Klassenzimmer muss für Debatten und angstfreien Austausch von Meinungen ein geschützter Raum sein. Also Schülerinnen und Schüler dürfen für ihre Meinungen nicht geschmäht oder ausgegrenzt werden. In den USA, wo ich längere Zeit an einem College of Education gearbeitet habe, haben wir über längere Zeit die Debatte um sogenannte Safe Spaces, also Orte, bei denen jeder und jede darauf achtet, mit den eigenen Worten niemanden zu verletzen, gehabt. Und diese Haltung kommt man derzeit wieder zunehmend ab, weil es eben vielen Grundsätzen politischer Bildung entgegensteht, in der zunächst einmal die freie Meinungsäußerung die höchste Priorität hat und man eben auch nur in kontroversen Debatten lernen kann, seine Meinung zu reflektieren und mit anderen auszuhalten. In der politischen Bildung mit Jugendlichen geht es da auch immer darum, Grenzen auszuloten. Das bedeutet aber nicht, dass es dafür keinen Widerspruch gibt. Und damit kommen wir dann schon zum nächsten Gebot des Bertelsbach-Grenzens, dem Kontroversitätsgebot. Demnach muss eine Lehrkraft auch immer für Kontroversität in der Debatte sorgen. Wenn die ganze Klasse einer Meinung ist, bringt eine Diskussion nicht viel oder trägt nicht zur politischen Bildung, sondern eher zur Blasenbildung bei und führt dazu, dass Minderheiten sich nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen. In politisch und gesellschaftlich sehr homogenen Klassen kann eine Lehrkraft für Kontroversität sorgen, indem sie zum Beispiel externe Besucher einlädt, Augenzeugen, Experten, politische Entscheidungsträger, die dann Kontroversität in die Debatte einbringen können. Die dritte Säule des Bertelsbacher Konsens ist die Schülerorientierung. Sie meint, dass die Themen der politischen Bildung für Schülerinnen und Schüler erfahrbar sein muss und sich an ihren Lebenswelten orientieren muss. Prozesse, die sie in ihren eigenen Lebenswelten erleben oder die sie gar beeinflussen, können besser verstanden und diskutiert werden. Dies lässt sich in immersiven Projekten oder anhand echter Wahlen zum Beispiel realisieren. Mir fällt dazu immer anekdotisch eine Geschichte meiner Mutter ein, die auf einer katholischen Mädchenschule in Königstein war. Damals in den 60er Jahren wurde die Schule noch maßgeblich von Ordensschwestern geleitet und es gab zumindest im Internat eine strikte Kleiderordnung. Dennoch hat die Leitung den Protest der Schülerinnen ernst genommen und letztlich eine Abstimmung darüber zugelassen, ob man Hosen tragen dürfe. Sie können sich sicher vorstellen, wie die Abstimmung ausging und wie sie das Alltagsbild der Schule verändert hat. Auch heute sind wir nicht am Ende der Geschichte angekommen. Es gibt sicher brisante Themen, zum Beispiel wie die Nutzung von Smartphones in der Schule. Auch hier unterscheiden sich die Meinungen von Lehrerinnen und Lehrern sicher deutlich von denen der Schülerinnen und Schüler. Und unsere Kinder, wenn diese in 20 Jahren vielleicht Lehrkräfte sein werden, werden sicher auch das Smartphone in der Schule anders beurteilen als ihre Lehrkräfte heute. Schwierig wird es allerdings, wenn globale und weit entfernte Prozesse thematisiert werden sollen. Dabei wird es immer schwieriger, Schülerorientierung zu realisieren. Durch immersive Techniken wie virtuelle Realität sehe ich hier aber auch tolle Innovationsmöglichkeiten. Auch virtuelle Austauschformate mit Peergruppen weltweit können, wenn gut geplant und begleitet, zu der Erweiterung des Erfahrungs- und Empathiezirkels beitragen. Neben dem Bertelsbacher Konsens gelten sicherlich auch noch andere für die politische Bildung relevante Grundsätze der Entwicklungspsychologie, wie zum Beispiel das aktive, angeleitete und gemeinschaftliche Lernen, sind auch in der politischen Bildung immer sinnvoll.
Jetzt haben Sie ja als Wissenschaftlerin auch schon in Projekten zu dem Themenkomplex gearbeitet mit Kolleginnen. Wie lässt sich denn überhaupt der Erfolg von Maßnahmen zur politischen Bildung messen? Sie haben das in einem Projekt Präwahl doch versucht, oder?
Genau. Im Präwahl-Projekt hat das DIPF an der Entwicklung von Evaluation und Qualitätssicherung von außerschulischen Angeboten der politischen Bildung und der Extremismusprävention mitgewirkt. Es ist nicht einfach, die Qualität von politischen Bildungsprogrammen zu messen, zumal Wirkungsziele ja oft nicht klar definiert werden oder erst sehr langfristig entstehen. Hier muss aus meiner Sicht in der Förderung politischer Bildung nachgesteuert werden, dass ganz klare Wirkungsziele definiert werden, die sich auch in die klassischen übergeordneten Zielsäulen politischer Bildung, also Wissen, Kompetenzen und Werte einordnen lassen und diese auch messbar gemacht werden. Es wird zwar immer wieder angebracht, dass Wirkung in sozialen Prozessen kaum messbar ist und diese zu komplex sind, um Effekte genau zu isolieren. Aus meiner persönlichen Sicht ist das aber eine regelrecht wissenschaftsfeindliche Einstellung, die häufig in der Praxis politischer Bildung besteht. Wenn Steuergelder für Programme ausgegeben werden, ist es aber ein absolut notwendiger Anspruch, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie effektiv diese Programme sind. Sind die Effekte langfristig, müssen wir sie eben langfristig messen. Sind die Wirkungszusammenhänge komplex, müssen wir Complex Systems Methoden benutzen. Stellen Sie sich vor, ein Physiker würde sagen, das Universum ist zu komplex. Bevor wir hier etwas vereinfachen, versuchen wir es erst gar nicht. Für die Schule gibt es die bereits angesprochene International Civics and Citizenship Education Studie von der International Education Association. Hier werden ähnlich wie in PISA international vergleichend sowohl Wissen, Kompetenzen und auch Werte und Einstellungen von Schülerinnen und Schülern erhoben. Darüber hinaus werden aber auch Indikatoren der Qualität politischer Bildung sowohl im Politikunterricht, aber auch als schulische Metaaufgabe erfasst. Es werden sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte und Schulleitungen befragt. Die Studie ist eine sehr umfassende Studie, aber leider nehmen nur sehr wenige hochentwickelte europäische Länder daran teil. In Deutschland in der letzten Runde nur NRW als Bundesland. Aus meiner Sicht wäre es wichtig, dass wir politische Bildung sowohl die Prozesse als auch die Wirkung systematischer erfassen. Gerade auch, weil sie laut Schulgesetzen in allen Bundesländern ja eine zentrale Aufgabe der Schule ist.
Jetzt waren wir so ein bisschen im theoretischen Bereich. Jetzt gucken wir nochmal in die Praxis. Gibt es eigentlich ein Alter, in denen Projekte und Unterricht zur politischen Bildung besonders erfolgsversprechend sind?
Also grundsätzlich muss man tatsächlich sagen, dass politische Bildung in allen Bildungseinrichtungen unabhängig von dem Alter stattfindet. Da wundern sich häufig auch Praktikerinnen und Praktiker, gerade wenn man zum Beispiel im frühkindlichen Bildungsbereich spricht drüber, wenn sie das hören und kommt oft so ein Augenrunzeln. Aber wenn wir zum Beispiel in Kitas Kindern bestimmte Normen in der Konfliktlösung vorgeben und zum Beispiel erklären, dass wir ein Spielzeug eines anderen Kindes nicht gewaltsam aus der Hand reißen, dann ist das Wertevermittlung und damit eine Form der politischen Bildung. Und das erklärt ja auch, warum es in diesem Bereich zum Beispiel häufiger mal zu interkulturellen Konflikten und unterschiedlichen Bewertungen kommt. Auch wenn wir im Kindergarten die Polizei oder die Feuerwehr als wichtige gesellschaftliche Institution einladen, dann tun wir das ja nicht nur, weil kleine Kinder gerne Feuerwehr und Polizei spielen, sondern auch, weil das hoheitliche und sehr wichtige gesellschaftliche Aufgaben sind. Und wir wollen, dass Kinder lernen, warum es die Polizei gibt, was die Polizei darf, aber im Idealfall eben auch, was sie nicht darf. Das heißt, politische Bildung findet nicht nur in einem bestimmten Alter statt. Allerdings natürlich schon bestimmte Entwicklungsstadien, in denen manche Aspekte von politischer Bildung eine wichtige Rolle spielen als andere. Über die europäische Integration mit Fünfjährigen zu sprechen, macht sicherlich wenig Sinn. Aus Perspektive der Entwicklungspsychologie sind insbesondere die Phasen der sozialen Identitätsentwicklung ab dem Alter von 11, in denen Jugendliche sich über ihre eigene Rolle und Position in der Gesellschaft Gedanken machen, wichtige Phasen politischer Bildung. In dieser Zeit werden dann auch Hierarchien in Frage gestellt. Die Jugendlichen haben ein Bedürfnis, sich mit komplexen sozialen Fragen auseinanderzusetzen. Sie haben dann zunehmend auch die kognitive Kompetenz, abstrakte Themen wie volkswirtschaftliche Prozesse oder hypothetische politische Ereignisse zu analysieren. Nach Kohlbergs Theorie der Moralentwicklung beginnen Kinder auch nach der Grundschule, sich zunehmend von den Moralvorstellungen der Bezugspersonen zu emanzipieren. Auch dieser Prozess kann durch die politische Bildung begleitet und gefördert werden.
Viele Menschen setzen die politische Bildung oft auch mit Prävention gleich, also zum Beispiel gegen Antisemitismus oder Rechtsextremismus.
Prävention gegen extremistische Strömungen ist ein wichtiger Bestandteil der zivilgesellschaftlichen Bildungsarbeit ohne Frage und ein bedeutendes Element der Wertevermittlung. Aufklärungskampagnen und Schulungsprogramme, die sich diesen Aufgaben widmen, tragen wertvolle Impulse bei. Die Frage nach der Finanzierung und Evaluierung dieser Programme, dem Verhältnis zur politischen Bildung und den Grenzen der Extremismusprävention in einer pluralistischen Gesellschaft sind jedoch anspruchsvoll und erfordern auch eine differenzierte Auseinandersetzung damit. Ganz grundsätzlich sehe ich die Präventionsarbeit nicht als den zentralen Kern der politischen Bildung. Politische Bildung hat eine viel umfassendere Aufgabe. Sie soll junge Menschen dazu befähigen, sich in ihrer Gesellschaft und ihrem Staat zurechtzufinden und bestenfalls eine Wertschätzung und ein Verständnis für die Demokratie entwickeln. Langfristig fördert dies die Bereitschaft, demokratische Werte aktiv zu schützen. Es ist jedoch nicht das primäre Ziel politischer Bildung, Menschen gezielt in eine bestimmte Richtung zu lenken oder von bestimmten Strömungen abzubringen. Derzeit zeigt sich jedoch eine Tendenz, politische Bildung stärker für Präventionszwecke heranzuziehen, wie beispielsweise in den Programmen der Demokratieförderung und Extremismusprävention, etwa Demokratie leben oder Zusammenhalt durch Teilhabe. Diese Programme bringen hohe Erwartungen an die politische Bildung mit sich. In manchen Fällen wird erwartet, dass sie gezielt gegen bestimmte gesellschaftliche und politische Tendenzen wirkt. Diese Entwicklung birgt aus meiner Perspektive das Risiko, dass die grundlegenden Ziele politischer Bildung, also die Wissensvermittlung, Kompetenzvermittlung und Wertevermittlung, Wertediskurs in den Hintergrund treten, wenn der Fokus zu sehr auf der Präventionsarbeit liegt. Die eigentliche Stärke der politischen Bildung liegt aus meiner Sicht in der langfristigen präventiven Wirkung, die durch fundierte allgemeine politische Bildung und Reflexion entsteht. Um dies zu verdeutlichen, lässt sich vielleicht ein Vergleich mit der Gesundheitsförderung ziehen. Wenn Kindern von klein auf gesagt wird, dass es wichtig ist, sich zu bewegen, entsteht dann eine solide Grundlage für ein gesundes Leben. Jemanden, der aber jetzt bereits krank ist und gesundheitlich schwächelt, plötzlich zu raten, jeden Tag joggen zu gehen, ist wahrscheinlich wenig wirksam oder vielleicht sogar eher kontraproduktiv. Politische Bildung kann langfristig auch durch die allgemeinen Lernziele in der politischen Bildung eine stabile Prävention bieten, indem sie eben Wissen, Werte und Kompetenzen vermittelt, die junge Menschen befähigen, sich kritisch und verantwortungsbewusst mit gesellschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen. Michael Dellacampini, der langjährige Dekan der Annenberg School of Communication, und Scott Keeter haben bereits 1996 betont, also vor knapp 30 Jahren, in einer sehr umfangreichen Studie in den USA zum politischen Wissen der amerikanischen Bevölkerung, dass politisches Wissen oder grundlegendes politisches Wissen ein fundamentales Element für demokratische Stabilität ist. Und die Studie zeigt, dass der Kenntnisstand über Politik, über politische Prozesse und grundständige politische Funktionen am Abnehmen ist. Und die Autoren sagen dann eben auch schon 1996 vorher, dass dieses geringe politische Wissen langfristig zu gesellschaftlichen Konflikten beitragen wird. Und diese Erkenntnis und aus heutiger Sicht sicherlich auch die prädiktive Kraft der Ergebnisse verdeutlichen, dass politische Bildung und insbesondere die Vermittlung von grundständigem politischem Wissen langfristig präventive Wirkung entfaltet. Der Glaube, dass man durch kurzfristige Investitionen in Präventionsprogramme allein spezifische Ideologien schnell und nachhaltig eindämmen könnte, ist daher möglicherweise nicht ganz realistisch und könnte die Vielfalt und Stabilität der politischen Bildungslandschaft auch schwächen.
Jetzt haben Sie ja als WissenschaftlerIn zu diesem Thema ja auch so einen Überblick, was es an aktuellen Projekten zu diesem Thema gibt. Und vielleicht ist es dann auch eine kleine Hilfe für Lehrkräfte, die sich so ein bisschen orientieren möchten. Wie kann ich das im Unterricht noch ein bisschen interessanter gestalten? Haben Sie vielleicht ein paar Highlights an Projekten zur politischen Bildung, die Sie uns nennen können?
Ja, das ist in Deutschland eine ganz schwierige Frage, weil die Landschaft der politischen Bildung in Deutschland auch gerade durch die vielen zivilgesellschaftlichen Akteure, die wir haben, sehr, sehr breit und sehr vielfältig ist. Und das ist zum einen natürlich eine ganz große Ressource und ein großes Glück, dass wir das haben, auch mehr als wahrscheinlich in vielen anderen Ländern. Es ist aber zum anderen sicherlich auch eine große, schafft auch Komplexität und Schwierigkeit, darunter die guten und die Highlights rauszusuchen und Empfehlungen auszusprechen, weil wir eben auf diese Qualitätskriterien und die Evaluation in der Form noch nicht haben. Ganz bekannte Programme sind ja die gängigen Programme, denen sich Schulen anschließen können, wie zum Beispiel Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Da muss man auch immer sagen, wenn sich Schulen diesen Programmen anschließen, dass es wichtig ist, dass sie das eben nicht nur als Label tragen, sondern dann auch in ihrem Schulalltag leben und umsetzen. Auch dazu gibt es bisher wenig Studien und Erkenntnis, inwiefern das tatsächlich dann auch umgesetzt wird. In Rödermark gibt es die Nell-Breuning-Schule und die organisieren regelmäßig sehr professionelle und von Schülern aktiv mitgestaltete Symposien zu wissenschaftlich-gesellschaftlichen Themen. An so einem Symposium durfte ich auch selbst schon mal teilnehmen. Und das war sehr beeindruckend zu sehen, wie das tatsächlich von Lehrkräften und Schülern gemeinsam organisiert und umgesetzt wird. Und die Schülerinnen und Schüler diskutieren dann mit Experten und fordern diese auch heraus. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz tolles Projekt, um eben politische und gesellschaftliche Selbstwirksamkeit unter Jugendlichen zu stärken. In den USA habe ich eine Grundschule erlebt, in der sich die Kinder jeden Morgen zu einer Vollversammlung getroffen haben. Sie haben dort Kurzvorträge über Kinder und Schulen in anderen Ländern vorbereitet und vorgestellt, wurden Umfragen zur Schulentwicklung gemacht und die Entscheidungen der Kinder wurde dann in den weiteren Verlauf mit einbezogen. Das waren oft sehr kleine Schritte und Events, wie zum Beispiel, welche Filme man in der Weihnachtszeit zusammenschauen möchte. Aber der Prozess und die konsistente Durchführung, denke ich, waren beeindruckend. Und ich glaube auch gerade, dass diese, auch wenn es ganz kleine Aspekte und Elemente sind, die umgesetzt werden, dass diese Verlässlichkeit und Konsistenz über einen langen Zeitraum dann sicherlich auch wirksam sind in der Entwicklung von bürgerlichen Kompetenzen. Ein ganz klassisches aktivierendes Programm sind die Model United Nations Planspiele, auch im Hinblick auf das Ziel von Global Citizenship Education. Hier tauchen dann Jugendliche richtig in die Prozesse der Vereinten Nationen ein. Bei solchen Aktivitäten würde ich mir tatsächlich manchmal gerade in Deutschland auch wünschen, dass diese nicht so stark sich auf Jugendliche aus den klassischen gymnasialen Zielgruppen fokussieren, sondern auch tatsächlich offen sind für Kinder aus ganz verschiedenen sozialen Hintergründen und an verschiedenen Schulformen. Weil Politik, und das ist ganz, ganz besonders wichtig für die politische Bildung, darf Politik in der Demokratie eben keine Spielwiese für die Oberschicht werden, sondern sie muss für alle da sein. Ich sehe auch neue, ganz große Potenziale in den neuen Medien, die gerade entstehen, zum Beispiel in der virtuellen Realität. Da gibt es aus meiner Sicht unermessliche Fundus und Methoden für die politische Bildung. Diese Medien ermöglichen Jugendlichen ja auch durch immersive Technologien, sich in Situationen einzutauchen und diese auch erlebbar zu machen. Da sind wir dann wieder bei der Schülerorientierung, die man sonst nur auf sehr hohem Abstraktionsniveau erfassen kann. Mhm. Es gibt zum Beispiel eine Virtual Reality Tour durch das Anne Frank Haus in Amsterdam. Es gibt eine Anwendung von Virtual Reality, die heißt The Displaced. Da schauen Kinder zuerst einen 3D-Film über Flucht und Vertreibung und können sich dann virtuell mit einem Charakter aus diesem Film unterhalten und Fragen stellen. 2017 habe ich mit Kollegen an der Michigan State University ein Projekt VR Global Citizens, also Virtual Reality Global Citizens, geplant, in dem es darum ging, Schülerinnen und Schüler durch virtuelle Erlebnisse globales und interkulturelles Verständnis zu vermitteln. Wir haben dann zum Beispiel eine Schnitzeljagd in Google Earth geplant, indem sie dort eben die Welt und ihre historischen Städte erkunden konnten. Wir haben das dann noch durch einen virtuellen Austauschformat ergänzt. Die Schülerinnen und Schüler, die wir aus einer Highschool in Michigan dann in unserem Virtual Reality Labor hatten, die haben uns zum Teil berichtet, dass es für sie sehr beeindruckend war, dieses immersive Erlebnis zu haben, weil sie eben noch nicht aus den USA bisher herausgereist sind und teilweise noch nicht mal aus Michigan herausgereist sind. Also das war schon sehr ergreifend, diese Worte, also auch Schülern zu hören und hat dann auch nochmal die Wichtigkeit solcher Möglichkeiten unterstrichen. Für die politische Bildung wünsche ich mir tatsächlich vielleicht ganz untergebrochen zwei zentrale Sachen, nämlich einmal, dass wir tatsächlich mehr Forschung zur politischen Bildung an Schulen betreiben, also auch dafür, dass sie gerade vielleicht auch ihren etwas manchmal ja den Ruf des Nicht-Neutral-Seins oder des nicht-handfesten Lernfachs ein bisschen verlieren, also mehr Forschung und Evaluation in dem Bereich. Aber ich wünsche mir auch für die Schule, dass Lehrkräfte politische Bildung wirklich als Meta-Aufgabe sehen und dass diese Meta-Aufgabe eben auch in die Lehrkräftebildung Einzug findet.
Und wie schön, dass Sie das als WissenschaftlerInnen hier am DIPF auch so weitertragen können. Ich wünsche Ihnen für diese Zukunft weiterhin auch viel Erfolg, Frau Schlicht-Schmelzle, und ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
Vielen Dank ebenso.